Schönster Herr Jesus, wir haben so viel anderes den Tag über gesehen, so viel anderes hat uns bewegt. Wir wollen am Abend dieses Tages deine Stimme hören, die Stimme des guten Hirten. Du musst wieder Ordnung schaffen bei uns, Geborgenheit schenken, Frieden und Freude in dir. Amen. Hebräer 8. Hebräer 8. Wir haben hier ganz verschiedene Bibeln, deshalb können wir keine Seite angeben. Nur in der Kirche haben wir einheitliche Bibeln, da lohnt sich's. Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Jetzt steht er am Mittelpunkt von seinem ganzen Brief. Wir haben einen solchen Hohepriester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat, und nicht ein Mensch. Denn jeder Hohepriester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Darum muss auch dieser etwas haben, was er opfern kann. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht Priester, weil da schon solche sind, die nach dem Gesetz ihre Gaben opfern. Sie dienen aber nur dem Abbild und Schatten des Himmlischen. Wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er die Stiftshütte errichten sollte. Sieh zu, sprach er, dass du alles machst nach dem Bild, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Nun aber hat Jesus, das er, ein höheres Amt empfangen, wie er ja auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Denn wenn der erste Bund untadelig gewesen wäre, würde nicht Raum für einen anderen gesucht. Denn Gott tadelt sie und sagt, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tage, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, denn sie sind nicht geblieben in meinem Bund, darum habe ich auch nicht mehr auf sie geachtet, spricht der Herr. Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn und in ihr Herz will ich es schreiben und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner seinen Mitbürger lehren oder seinen Bruder und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, von dem Kleinsten an bis zu dem Größten. Denn ich will gnädig sein, ihrer Ungerechtigkeit und ihrer Sünden will ich nicht mehr gedenken. Indem er sagt, einen neuen Bund erklärt er den ersten für veraltet, was aber veraltet und überlebt ist, das ist seinem Ende nahe. Ich finde das ganz groß, dass Sie heute Abend kommen. Es gibt viele Christen, die machen einen Bogen um den Hebräerbrief. Und die wollen in der Bibel immer bloß lesen, was sie eh schon oft gelesen haben. Und wir haben das ja das letzte Mal gehört, dass wir auch feste Speise brauchen und dass unser Glaube wieder Substanz braucht, Schwarzbrot, und auch immer Neues erkennen muss. Jetzt denke ich dran, was sie heute an diesem Tag erlebt haben, was sie beschäftigt hat. Es geht ja mir auch so, da hat man schwierige Gespräche gehabt, man hat vielleicht Sorgen, Ärger gehabt. Wir sind ja so diesseitige Menschen. Und dann fällt es uns ganz schwer, aus dieser sichtbaren Welt in die Realität des Glaubens einzutreten. Mir wird das immer bewusst im Blick etwa auf die Todesschranke. Wir müssen uns doch vergegenwärtigen, in dem Augenblick, wenn wir hier sterben, stehen wir vor der ewigen Welt Gottes. Und dann ist das plötzlich so unwichtig, was es Benzin kostet oder Jobfragen und Wirtschaftsfragen und politische Dinge oder menschlicher Ärger, alles ganz weit weggerückt. Aus der Perspektive der Ewigkeit, wie sieht denn manches aus? Und deshalb ist so wichtig, dass wir immer wieder beim Lesen des Wortes Gottes ergriffen werden. Wir können es ja nur durchs Wort hören, wir können es ja nicht sehen mit unseren Augen. Durchs Wort ergriffen werden. Ich weiß, dass bei Ihnen das geschehen ist, deshalb kommen Sie in eine Bibelstunde und wollen mehr davon haben, dass man ergriffen wird vom Wort irgendwas. Was hat Sie ergriffen? Das Bild vom guten Hirten, der 23. Psalm, oder sagen Sie, mich hat in der Bibel, da, wenn ich das lese, da auf einmal habe ich einen Blick in die Welt Gottes und das ist mir ganz groß. Und wir wollen viel mehr von der Welt Gottes erkennen. Das Erste und das Wichtigste ist immer, schönster Herr Jesus, dass Jesus der Herr ist, der alles in seiner Hand hat. Das muss ich auch immer wieder ganz neu lernen. Und wieder Sorge und Angst, wie es wird mit der Zukunft unserer Gemeinde. Ich traue den Menschen, die da Verantwortung haben, nicht sehr viel Gutes zu. Dann denke ich aber, der Herr ist größer und jetzt lage ich meine Sorgen ihm. Und dann kann der Herr einen herrlichen Triumph machen, dass das Jahr bis jetzt so geht, so überwältigend, auch mit ihrer Liebe, hätte ich nie geahnt. Ich habe nicht einen getroffen, der uns nicht die freundlichste und liebste Sympathie und Unterstützung zugesagt hat aus der Gemeinde. So wunderbar, wie der Herr alles lenkt. Und wenn wir einmal später aus der Ewigkeit, vielleicht können wir das nochmal sehen, aber sagen, das haben wir, ach so ist es alles, hat der Herr das gefühlt. Sie haben es in Ihrem Leben doch vielfältig erfahren, wie die Wunder Jesu da sind. Alles, was uns so wichtig ist aus dieser Welt, ist doch im Grunde das Vergehende. Was unsichtbar ist, das ist ewig. Und ich will mehr von dem erkennen und mehr sehen. Das ist meine Vorbemerkung zu diesem Lied. Auch nicht so, wir werden lieber auf Erden als du, der liebste Jesus. Man, jetzt sagt der Hebräerbrief so schön, das ist die Hauptsache. Dass Jesus, ach, ist an der Kirche so furchtbar, wenn das bei Leuten in Diskussionen dann in den Dreck getreten wird und irgendwie, was sind wir Menschen, dass wir über Jesus, den Gottessohn, zu Gericht sitzen und Urteile erlauben über ihn, der doch die Welt geschaffen hat, der den Kosmos geschaffen hat, der alle Macht hat, zu Rechten des Vaters sitzen, und sagt er, wir sind doch bei der Hauptsache, dieser Jesus sitzt an den Schalthebeln der Macht. Und wenn Sie beten heute Nacht, wenn Sie nicht schlafen können, müssen Sie doch wissen, dass Jesus das in seiner Hand hat, was Sie bewegt und dass er doch Ihnen seine Liebe garantiert und dass er sagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen und das kann dich niemand aus meiner Hand reißen. Ich wollte Sie jetzt einfach bitten, durch das Wort dieses Bild aufzusaugen und zu sagen, ich will meinen Blick drauf richten in den Augenblicken, wenn die Angst mich packt, Herr, du sitzt doch zur Rechten des Vaters. Und dieser hohe Priester, der sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Wenn man als das Lied singt, Jesus Christus herrscht als König, dann ist das so schön. Da will ich schon in den Jubel mit einstimmen. Hier, obwohl ich noch durch manche Schwierigkeiten durch muss, ich will mich freuen, dass alles ihm untertänig ist, alles ihm Gott zu Fuß legt. Aber jetzt sagt er noch was anderes. Der da auf dem Thron sitzt, das ist nicht bloß der Herrscher, sondern das ist der Priester. Wir haben ja das letzte Mal schon oder verschiedene Mal darauf hingewiesen, dass immer wieder das aus dem alten Bund kommt, auch aus dem Vorbild von David, dass die drei Ämter bei Jesus zusammenfallen. König, Priester und Prophet. Prophet ist immer das Wort, das verkündigte Wort. Wir meinen ja beim Prophet immer, der kleine Prophet, den man hinlegt, wenn es Nachtisch gibt, beim Essen, oder Prophet, ist immer der, was voraussagt. Prophet ist in der Bibel noch vielmehr der Verkündiger des Gotteswillens. Durch Jesus kennen wir den Willen des Vaters. Das ist der Prophet. Das prophetische Wort ist, dass uns das verkündigt wird, was das Wort Gottes heute bedeutet für uns. Der König, der Herrscher, das ist uns auch klar, und dann der Priester, dass Jesus auf seinem Thron in der Ewigkeit nur das eine will, dass sie mit Gott versöhnt sind, dass ihre Schuld gesühnt ist, dass sie gereinigt sind, dass sie heute Abend im Frieden Gottes ruhen können. Der hohe Priester hat nur das eine Ziel, Versöhnung zu stiften, Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen. Ich weiß, dass Sie immer wieder auch für liebe Menschen Sorge tragen und sagen, ich würde so gerne die missionieren oder würde ich sie gerne zum Glauben führen. Dürfen Sie beten. Der hohe Priester ist Tag und Nacht im Einsatz. Dass Sie zum Glauben gekommen sind, ist eine Wirkung Jesu. Wenn Sie es mal in Ihrem Leben rückblickend betrachten. Warum habe ich das Licht schauen? Weil der hohe Priester für mich eingetreten ist beim Vater. Und ich habe überwältigend seine Güte und Gnade erfahren, sagt, das ist die Hauptsache. Wir haben einen hohen Priester. Und ich darf nochmal sagen, die ganze Not unserer Kirche liegt doch darin, dass die Leute von Jesus nichts mehr wissen. Sie kennen sein Amt nicht mehr. Sie rechnen nicht mehr mit seiner Gegenwart. Und wo wir aus dem Gebet heraus wirken, kann wieder neues Leben geschehen. Kann dieses hohe Priesteramt Jesu wirksam werden. Jetzt möchte ich einen Gedanken einschieben, mit dem ich eigentlich anfangen wollte. Wir hatten ja das Reformationsfest. Es ist immer wieder interessant, was ist eigentlich in der Reformation Martin Luthers passiert. Es war ja gar keine geplante Aktion. Da war auch gar keine Gruppe, wie man heute sagt. Da muss man ein paar tausend Leute haben, die vernetzt sind und die sich gegenseitig absprechen und die dann eine Kampagne machen. Und das wird von der Presse unterstützt. Es war doch die Tat eines Einzelnen. Was uns immer wieder so fasziniert, ist ja, dass dieser Luther ja nur in seiner persönlichen Bibellese gerungen hat um das Verständnis, was das bedeutet, die Gerechtigkeit Gottes. Er ist immer erschrocken vor dieser heiligen, strafenden Gerechtigkeit Gottes, bis er begriffen hat, das ist ja die Botschaft des Römerbriefs, dass Jesus uns versöhnen will, dass er meine Schuld trägt, dass er mir Vergebung schenkt. Und aus dieser Erkenntnis, neuen Erkenntnis der Vergebung, hat er ja seine Thesen angeschlagen. War im Grunde ein Stück Kirchenkritik an der Buße, Bußpraxis. Und er hat gesagt, Buße ist eigentlich eine fröhliche Sache. Wenn ich umkehre zu Gott, und das waren seine Thesen. Und wenn man dran denkt, die ganze Kraft der Reformation, die ja Europa verändert hat, war nur, dass ein Mensch Bibelwahrheiten erkannt hat. Bibelwahrheiten. Und diese Bibelwahrheiten, die der erkannt hat, hat er dort auf den Zettel geschrieben. Doch Charles Haddon Spurgeon sagt einmal, die Kraft der Reformation lag nicht im Hammer und nicht in den Nägeln, sondern in der Wahrheit dessen, was in den Thesen stand. Und das war dem Charles Haddon Spurgeon immer wichtig, der wollte nämlich gar keine Witzle machen, wenn er da in seinem Tabernakel in London gepredigt hat. Er hat ja bis vor 20.000 Menschen ohne Mikrofon gesprochen, es waren auch noch Helden. Wie die das gemacht haben im Crystal Palace oder sowas in dem großen Palais der Weltausstellung in London. Wenn Sie es auch heute lesen, simple Bibelwahrheiten. Und das war ihm so wichtig. Übrigens, Spurgeon hat ja nie eine Ausbildungsstätte besucht. Der hat nach seiner Schule Prediger gemacht. Er hat angefangen zu predigen und hat sehr viel in der Schrift gearbeitet. Es sind ja eigentlich nur Bibelpredigten, die den größten Anklang fanden überhaupt, die damals nach Amerika gekabelt wurden und dort in den Zeitungen erschienen sind. Die reine Wahrheit des Bibelwortes. Und ich bin überzeugt, dass es heute noch so geblieben ist. Bloß, ob es gerade Hunderttausende zusammenbringt, macht gar nichts aus. Die einzige Wirkung, die heute geschehen kann durch Christen, kann nur durch die Kraft der Wahrheit des Gotteswortes geschehen. Denn das packt zu, das überzeugt und das überwältigt sie immer wieder. Und sie merken es bei ihrer Bibellese, wie das so wunderbar ist, wenn man dieses Wort liest, die Wahrheit des Wortes. Und wenn wir im Hebräerbrief nun oft auch Sachen lesen, die uns nicht ganz geläufig sind, dann sagen wir aber, eins ist ja wichtig, es ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Und ich möchte das doch wissen. Und da sagt der Hebräerbrief dauernd, dass Gott von Anfang der Zeit sich treu bleibt und immer das Gleiche tut. Gott wandelt sich nicht. Und der Zusammenhang zwischen Alten und Neuen Testament ist mir ganz wichtig. Ich höre immer wieder so Worte, dass Leute sagen, das Alte Testament ist nicht so wichtig. Doch, das Alte Testament ist ganz wichtig. Wenn Sie das Alte Testament vorne weglassen, haben Sie im Neuen auch nichts mehr. Es war ja etwa im Dritten Reich so, wo die deutschen Christen probiert haben, ein judenfreies Evangelium zu haben. Das geht nicht. Ich kann das Alte Testament rausmachen. Und ich habe es oft gehört von großen Bibelauslegern, dass sie sagen, das Alte Testament hat immer wieder geholfen, das Neue Testament richtig zu verstehen. Und dass wir jetzt auf einmal sehen, das war von Gott der Plan, von den alten Vätern her, Abraham, Isaak, Jakob, dann bei Mose, hat Gott immer das Gleiche gewollt. Es ist immer nur misslungen am Menschen. Und zum Schluss hat Gott nochmal sein ganzes altes Planungswerk, nämlich hier das Werk der Stiftshütte und des Mittlers, der die Verbindung mit Gott schafft, noch einmal neuer machen wollen. Wer war denn im alten Bund der Mittler? War der Mose. Mose wird uns geschildert in den Mosebüchern, was man kaum fassen kann, als einen Menschen nach dem Herzen Gottes, anders als David, an dessen Händen viel Blut klebte, nicht bloß wegen Uriah, auch wegen anderer Dinge und sonstige Nöte. Mose, ein sündloser Mann, bis er dort selber an Gott verzweifelt, am Haderwasser mit Gott hadert, dann das Land nicht betreten darf. Wir haben es jetzt gerade, der Harry ist noch da von der Kinderkirche gehabt am Montag, das erzählt man denen am nächsten Sonntag. Bei den Kundschaftern ist das so schön, wie die Kundschafter Josua und Kaleb zurückkommen und dann das Volk sich so auflehnt und will ja wieder zurück nach Ägypten, wie der Mose immer bloß, wenn solche Situationen sind, das Untreue des Volkes rauskommt, geht der Mose auf die Knie und betet. Herr, erbarm dich deines Volkes. Und Gott sagt, ich will das Volk vertilgen, ich mache nicht mehr mit dem Volk mit. Und da sagt der Mose, aber nimm mich weg. So hat er schon mal gebetet beim goldenen Kalb. Du darfst gern mich vernichten, aber lass das Volk leben, das schuldige Volk. Der Mose, das sehen wir schon, weist auf Christus hin. Und wenn wir heute etwa mit Juden reden, ist ja ganz schwierig, besonders als Deutsche werden Juden sich kaum öffnen. Der hiesige Landesrabbiner ist besonders aggressiv. Es müsste eigentlich auch von jüdischen Menschen schon hinweisen, dass diese Fürbitte Moses die Schuld nicht hat sühnen können. Das Mittleramt Moses hat doch versagt, David hat doch nicht Mittler sein können. Wo kommt denn der Mittler her, der Gottes heilige Ordnung Genüge leistet, der die Schuld sühnen kann? Und man kann Schuld nur sühnen, das sagt die ganze Bibel durch Blut. Sag mal, das ist eklig. Es ist sehr eklig, dass wir schuldig sind an Gott. Und darum geht's in diesem achten Kapitel. Und deshalb wollen wir auch ein paar schwierigere Dinge jetzt verstehen. Das hohe Priesteramt hatten wir schon. Jetzt geht's noch einmal um die Stiftshütte. Und da wird nochmal gesagt, die Stiftshütte ist gebaut auf Erden. Da war ja so eine Stiftshütte-Ausstellung. Ich weiß, dass alle, die dort waren, sehr begeistert waren. Die Stiftshütte ist nach dem Himmelsoriginal gebaut. Nochmal, wir sehen nicht, wie es im Himmel gegenwärtig aussieht, in der unsichtbaren Welt Gottes. Woher wissen wir das? Schlagen Sie auf, Offenbarung 15. Vers 5. Johannes sieht in einer Vision, das ist der Jünger Jesu, Johannes, das ist der, den die Türkei-Reisenden wieder in Ephesus erleben werden. Der hat seine letzten Lebenstage nicht auf Patmos zugebracht, sondern in Ephesus. Sehr viele Erinnerungen in Ephesus an Johannes. Danach sah ich, es wurde aufgetan, der Tempel, die Stiftshütte im Tempel, im Himmel. Die Stiftshütte im Himmel. Und aus dem Tempel kamen die sieben Engel und so weiter. Wir können das noch nicht verstehen. Wir werden es einmal mit unseren Augen sehen. Wenn Gott uns heimruft in die Herrlichkeit, die irdische Stiftshütte war nach dem himmlischen Vorbild gebaut. Und 2. Mose 25 ist hier die Stelle, Vers 5 erwähnt, es ist ein Abbild, ein Schatten des himmlischen. Also mit dem Schatten ist beschrieben, so grob ist das abgebildet vom himmlischen Original. Obwohl das alles aus Gold und aus vollkommener Wolle und Faden und was weiß ich gewebt und gewirkt war, ist das nur ein Schatten, ein ganz grobes Abbild der himmlischen Herrlichkeit. Aber deshalb hat es Bedeutung für uns, aber nicht mehr so, dass wir jetzt eine Stiftshütte bauen müssen. Diese Stiftshütte ist dann in den Tempel eingegangen. Wo steht es? Bei der Eiweihung durch Salomo, 1. Könige 8, Vers 3 und 4, da steht drin, Sie brauchen es nicht aufschlagen, dass die Stiftshütte im Tempel aufgestellt wurde und dort eingebracht wurde. Man hat die Bundeslade reingebracht, man hat die Schaubrote und die kupfernen Bleche und so weiter dort gebracht. Und der Tempel war das dann, wir brauchen auch keinen Tempel mehr, weil das, was dort abgeschattet war, nun in Christus viel wunderbarer da ist. Und jetzt will ich es nochmal so sagen, wenn wir heute so viel anderes gesehen haben. Hoffentlich haben wir heute Abend nochmal die Konzentration, uns daran zu freuen, dass bei Gott alles fertig geplant ist, dass es seine Ordnung hat, dass es feststeht. Ich habe so viele Leute gefunden, die in der Bibel rumgemeckert haben und gemosert haben und hat dies nicht gefallen und habe dort rumgefühlt. Aber das Wort Gottes bleibt doch. Und ob das dem Menschen passt oder nicht passt, das ist wie wenn ein Hund den Mund anbellt. Das macht doch nichts aus. Ich will mich doch daran freuen, dass die Gottesordnung feststeht. Der hohe Priester im Himmel wirkt doch. Jesu Macht kann doch niemand antasten. Mir ist doch nur wichtig, dass Jesus seine Kräfte und sein Wirken heute an uns vollziehen kann. Und nochmal Bemerkung, dass ich nochmal von ein paar anderen Seiten, ich ringe immer darum, dass es in ihre Aktualität hineinspricht. Bei uns ist es schwierig, dass unser Glaubensleben immer subjektiv um unsere Frömmigkeit kreist. Wir überlegen uns, mein Glaube, mein Gehorsam, wie sieht meine Lebensgestaltung aus, da bewegt sich mein Gebet und meine persönlichen Dinge, das darf es ja alles auch, aber wir vergessen darüber, dass die Welt Gottes real da ist, dass das Reich Gottes in dieser Welt besteht, weil Christus sein Reich aufbaut, auch wenn noch so viel gelästert und gespottet wird. Und ob ich will oder nicht, ist ganz egal, der Herr geht mit seiner Sache vorwärts und in der ganzen Welt wirkt er mächtig. Ist doch groß, dass ich mit eintreten darf in diese Wirklichkeit, in diese Realität des Wirkens Jesu. Und da möchte ich viel mehr erkennen von dem. Und das macht mich dann viel getroster und ruhiger. Herr, deine Planung kenne ich doch nicht. Ich weiß nicht, was du mir in Lebenszeit noch schenkst. Aber ich will meine Jahre nutzen, um deinen Ruhm vor der Welt zu verkünden und deinen Namen zu dienen. Und dazu gehört es, dass ich weiß, das, was einst mit der Stiftshütte da war, ist in einer viel vollkommeneren Weise nun da, das Mittleramt Jesu. Wir brauchen nicht mehr diesen Stiftshüttengottesdienst. Aber das ist das, was Jesus macht, einen besseren Bund und eine bessere Verheißung. Der alte Bund, so wird mal gesagt, war schwach und war unwirksam. Warum war er schwach und war er unwirksam? Weil er die Menschen nicht verändern konnte. Das böse Menschenherz, an dem ist alles gescheitert. Sie so mal noch zurückverfolgen, ist immer wieder eindrücklich, wenn man sich mal so bewusst macht. Der Saul war ein großer Sportsmann, so ein Volleyballspieler, gell, hat er oben reingelangt im Korb, gell. Ein Kopf größer als alles Volk. Und das Volk jauchzte, als er Saul zum König gesalbt war, aber sein Herz hielt ihn von Gott fern. Und nachher hat er die Lanze genommen und auf den David geworfen. Dann kam der David, schaffe in mir Gott ein reines Herz, gib mir einen neuen gewissen Geist. Und als die Bathsheba der Vorhang im Bad nicht vorgezogen hat, ist bei ihm schon die Sicherung rausgegangen. Das Herz war durchgebrannt mit allen verhängnisvollen Folgen. Und beim Salomo, als er den Thron ergriff, das erste, du wollest deinem Knecht geben ein gehorsames Herz. Und da heißt es am Ende vom Leben vom Salomo, aber die Frauen wandten das Herz ab. Es geht immer durch. Und jetzt sagt der Hebräerbrief, das Tolle ist beim neuen Mittler Jesus, dass er die Herzen bekehrt. Das ist eine ganz neue Sache, dass bei Jesus eine Veränderung der Herzen stattfindet. Ich bin wirklich immer wieder traurig, wenn Leute meinen, das wäre pietistische Botschaft. Mit Pietismus überhaupt nichts zu tun. Das ist biblische Botschaft. des Bibelbotschaft des ganzen Evangeliums, ist jemand in Christus, dann muss eine Veränderung der Herzen stattfinden. Ich kann mein Herz nicht ändern. Wenn Sie schon mal sich bemühen, wenn Sie etwa depressive Veranlagung haben oder ein schweres Herz, merken Sie, Sie können Ihr Herz gar nicht verändern. Aber wenn Sie dauernd Loriot-Bücher ansehen, und so wird Ihre Schwermut nicht geheilt. Es ist einfach schwer, wir haben uns Herz. Aber Jesus kann Herzen verändern. Jesus kann gebundene Herzen befreien, kann abhängige Herzen, Menschen, die an Bösem kleben, völlig rein und frei machen, weil der Bund neu ist. Und zwar, das Herrliche ist ja, die ganze Prägung, das haben Sie schon gesehen, bei Saul, David und Salomo, die nur die größten Vertreter von Israel waren, war es immer so, dass die Sünde Menschen gefangen gemacht hat. Durch die Sünde waren sie gebunden im Herzen. Ist nicht angeboren. Ist ja eine große Frage heute wieder. Woher lernen eigentlich die Kinder Gewalttat? Können sie Studien machen bei den Enkeln oder so? Das ist nicht, weil sie Eltern oder so, sondern Kinder lernen, das ist komisch. Die Bibel sagt, sie sind eigentlich schon mit der Sünde geboren im Herzen. Und trotzdem entfaltet sich das ganze böse Herz bei Menschen. Aber Jesus kann Menschenherzen verändern. Lassen wir überhaupt die versöhnende Kraft Jesu bei uns wirken. Es gibt ganz tolle Beispiele, wie Menschen so gereinigt und geheiligt wurden, die mit einer ganz schrecklichen Vergangenheit belastet waren. Oft die tollste Sache, da habe ich nochmal irgendwo jetzt gelesen, ach ja, richtig, in Fest und Treu in der Zeitschrift steht es ganz toll drin, ich habe es mal in einer Predigt erzählt, von diesem ausgeflippten Drogensüchtigen in München. Es muss fantastisch gewesen sein, was der Segen gestiftet hat in dem Untergrund von München. Ein Mensch, in dem Jesu Herz überwältigend war, ich müsste mal vorlesen, was er auch hinterlassen hat, der ist dann sehr früh gestorben, in seinem ganzen kaputten Leib. Aber wenn Jesus ein Herz ergreift, so wie es im Neuen Testament war, das Herz einer Hure oder was. Das verändert. Dann kommt sowas Überwältigendes an reiner Liebe raus. Was kann Jesus aus Ihrem Leben machen? Ob das Geiz ist, ob das Streitsucht ist, Unreinheit oder Ichsucht oder was ist. Jesus kann verändern. Und das steht doch da, dass die Verheißung von Jeremia, der neue Bund, wo es im Herzen eine Veränderung gibt. Vers 10, ich will mein Gesetz in ihren Sinn und in ihr Herz will ich es schreiben und will ihr Gott sein und soll mein Volk sein. Auf einmal, es eine Lust ist, den Willen Gottes zu tun, nicht eine Gesetzespflicht. Erfreut. Ja, ist das so schrecklich schlimm, wenn ich das Gesetz tue, wenn ich keine Freude mehr am Lügen habe? Ich strafe mich doch selber, wenn ich die Ehe breche oder wenn ich unrechtes Gut in meiner Tasche habe. Wenn das uns der Herr so ins Herz gibt, das ist doch das, was wir wünschen, dass eine Bekehrung der Herzen geschieht. Eine Veränderung der Herzen, das macht der Versöhner, der Hohepriester im Himmel. Es kann kein Mensch tun, es kann keiner mit Aktionen tun. Sie können es nicht mit irgendwelchen Verpflichtungserklärungen machen oder mit irgendwelchen gesetzlichen Verkündigungen. Kein Evangelist kann das den Leuten einhämmern. Es wird bloß blöd, wenn man Leute ermuntert und sagt, lass doch das Böse und tu das Gute. Ich finde manchmal die Gebete im Losungsbüchle so ein bisschen, ach, immer, Herr, gib mir Liebe für die Armen ins Herz heute und so. Das ist schön, wenn es Bischof Nathan Söderblom sagt, ah nein, Herr, nimm meine Gefühllosigkeit weg. Ich bekenne dir meine Schuld. Das ist der biblische Weg. Und gib du mir ein neues Herz. Schaff in mir, Herr, den neuen Geist, der dir mit Lust Gehorsam leist und nicht sonst als was du willst, will. Ach Herr, mit ihm mein Herz erfüll. Schöne Lieder gibt's da. Treib all Unreinigkeit hinaus. Noch einmal, das Bibelbotschaft, das ist das Mittleramt Jesu. Der hohe Priester konnte es nur markieren. Er konnte, ja, was hat er an Vergebung zusprechen können? Fritz Lauber schreibt in seinem Kommentar, es war auch eine Vergebung, die den Menschen zugesprochen wurde. Aber jetzt geht es viel wirksamer hinein in die Veränderung der Menschen. Ich bin immer wieder sprachlos, wenn ich das erlebe, auch bei unseren jungen Leuten. Ich denke immer, da geht es gut, so viele junge Leute und wie alle, einer um der andere, so lieb und so einsatzbereit und jeder will bloß alles. Was hat da Gott in dem Leben von jungen Leuten gemacht? Die können da genauso problematisch sein. Und oft kommen sie aus einer ganz dunklen Vergangenheit. Wissen Sie, dass
ich habe vorhin gesagt, das Wort Gottes ist die Kraft, die alles verändert. Und Jesus ist so mächtig, der kann den schlimmsten und verkommensten Menschen total heilen und sanieren. Aber seine Kraft und seine Macht. Und wir wollen damit rechnen. Es hat mich ja immer wieder fasziniert, wenn man aus so Geschichte hört, wenn dann Leute sagen, ich habe das oft gehört aus der Blaukreuzarbeit, dass die sagen, war Evangelisation, mein Vater war ein schwerer Trinker, er hat von einer Stunde auf die andere alles weglegen können. Wo man sagt, da braucht man heute halbjährige Therapie. Die Kraft Jesu, ich will die Therapien in den Anstalten auf dem Höchsten so nicht abwerten. Aber was mich immer wieder fasziniert hat, die Kraft Jesu, und Sie haben es so oft auch erlebt, was alles geschieht, und jetzt soll es in unserem Leben geschehen, dass das ist der neue Bund, der bessere Bund, weil die Kraft der Versöhnung größer ist, das Opfer, das Jesus gebracht hat. So ein bisschen kompliziert, verklausuliert hier geschrieben. Jesus hat nicht Priesterdienst gemacht. Er hat nie im Tempel von Jerusalem irgendeinen levitischen Dienst gemacht, das Glöckli geläutet oder irgendein Opfer dargebracht. Aber sein Kreuzestod ist der Grund, warum Veränderung geschieht. Man hört heute unter Christen immer wieder den Satz, wir wollen die Welt verändern. Unser neuer Herr Umweltminister hat sich entschuldigt, dass es Hochwasser gibt. Er sei erst 3 Tage im Amt. Wenn er 10 Tage ist, dann gibt es kein Hochwasser mehr. Also die können all die Welt verändern. Ich wünsche ihm viel Glück dazu. Aber was können wir verändern? Was können wir verändern? Sie können nicht einmal Ihr eigenes Herz verändern. Wenn Sie ein Neujahr sich Vorsatz machen, ab morgen esse ich weniger oder so, wissen Sie, wie es klappt noch meist. Gell? So Vorsätze. Ab morgen bin ich lieb oder so. Tageslosung. Wir können so wenig verändern. Aber die verändernde Kraft von Jesus, ich glaube nicht, dass die Welt sich ändert. Sie bleibt so unheimlich. Ein Reich der Finsternis, wo auch die Macht des Teufels ist. Aber Jesus hat Menschen verändert. Das Wort von der Weltveränderung ist ein arrogantes Wort bei Nichtchristen. Bei Christen ist noch schlimmer, denn die müssen es ja wissen, dass wir auch die Welt nicht ändern können. Sie bleibt eine notvolle Welt, die reif ist fürs Gericht. Aber wir erleben die verändernde Kraft Jesu an Menschen. Und an dem wollen wir arbeiten. Jesus verändert Menschen. Heute erzählt mir unsere Frau Kohloch, wir haben da immer so Schwierigkeiten gehabt mit diesem Institut der Stiftung in Bad Honnef. Da schicken wir unsere Leute, die Entwicklungshelfer, für 3 Monate hin. Und bei den Entwicklungshelfern sind eigentlich so die mutigsten Atheisten heute dabei, gerade diese Weltverbesserer. Und am Anfang haben die gesagt, ja, wenn ihr eure Leute da hinschickt, habt ihr nicht Angst, dass die fertig gemacht werden. Denn die sind natürlich so... Die Entwicklungshelfer, die Säkularen von der Welt, sind so arg gegen Mission, dass die spotten, was das Zeug hält. Aber unsere jungen Leute, die sind natürlich zäh und die können es auch zurückgeben. Und da sagt sie, dass der Leiter, das ist auch ein bewusster Nichtchrist, der auch also sehr viel gespottet hat, zu der Frau Kohler sagt, sie können gar nicht ahnen, seit Jahren, welch einen Einfluss das hat. Wir haben den höchsten Respekt vor diesen Menschen. Wir haben das nicht gewusst, was das für Leute sind, mit einer Festigkeit und einer Klarheit dessen, was sie wollen. Und die gar keine großen Weltpläne haben, sondern die bloß damit rechnen, dass sie an Menschen etwas tun und dass durch veränderte Menschen doch ein Stück weit auch Liebe und Frieden geschieht. Und ich glaube nicht, dass die Welt das sehr oft merken wird. Ich erwarte es gar nicht, dass die Welt uns da Beifall gibt. Aber ich finde das ganz toll, dass Ehen verwandelt werden, dass Verhältnisse mit Jung und Alt verwandelt werden, Familienverhältnisse, dass Menschen zur Wahrheit kommen durch diesen Mittlerdienst Jesu. Unsere Zeit ist um. Es ist ein Bund, der neue Bund. Der alte Bund ist deshalb außer Kraft gesetzt, ist ja erschütternd, dass die Juden gar keine Opfer mehr darbringen können seit dem Tod Jesu, durch die Zerstörung des Tempels. Das Fatalste ist heute in der evangelischen Kirche, dass man sagt, das ist nicht mehr wichtig, ob man Versöhnung hat. Das ist die Hauptfrage. Ich kann zu Gott gar nicht kommen. Die Idee, als ob ich bei Gott so kommen könnte und über Gott reden könnte, das ist ja die ganze Sprachlosigkeit der Kirche. Sie hat ohne den Mittlerdienst Jesu gar keine Vollmacht. Und sie verfügt über gar keine Kräfte. Nur wenn die Gnade Jesu uns dieses Wunder schenkt, dass er unseren Dienst segnet, kann was geschehen. Und das geschieht denen, die mit ihm rechnen und die ihm vertrauen. Und im alten Bund, jetzt noch zum Vers 11, war es ja so, dass man sehr viel Lehre gebraucht hat, Unterweisung, man hat fragen müssen, der Priester hat sehr viel erklären müssen. Und jetzt steht da, im neuen Bund bei Jesus muss man nichts mehr sagen, man muss nicht mal sagen, erkenne den Herrn, sondern, ist fantastisch. Das erlebe ich ja in meiner Seelsorgetätigkeit immer erlebt, dass Leute, die am Vortag gesagt haben, die ganze Bibel ist mir ein Rätsel und ich verstehe nichts, und plötzlich wie Schuppen von den Augen gefallen und sie haben den Herrn erkannt, ohne ihn gesehen zu haben. Sie werden mich alle kennen, von dem Kleinsten bis zum Größten. Da muss der Herr den Schieber wegnehmen und die Augen öffnen. Das Glauben ist plötzlich ein Erkennen. Ich darf darüber beten, ich darf Menschen es bezeugen, ich darf es sagen. Wir haben das so arg schön erlebt bei der Frau Schneider, die immer im Gottesdienst sitzt mit ihrem Mann. Was man ganz selten erlebt, noch in den Tagen sehr schwere Krankheit, dass er zur Heilsgewissheit durchbrach. Ganz wunderbar, sind ganz seltene Momente. Und sie können gar nichts tun. Je mehr sie Energie anwenden und mit dem Schraubenschlüssel klopfen und sagen, jetzt komme ich mit dem Hammer noch ein bisschen, dann machen sie alles bloß kaputt, wissen sie. Es ist bloß Liebe, Geduld und Freundlichkeit und plötzlich können Menschen den Herrn erkennen. Weil der Herr sich selber offenbart. Ich habe noch ein paar Stille aufgeschrieben, das können wir vielleicht noch mal angucken. Das mit dem einen Mittler, das hat der Paulus auch geschrieben im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5. Das ist ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Gibt es sonst keinen Zugang zu Gott? Ich weiß, dass 80% der protestantischen Christen meinen, alle Religionen führen zu Gott. Stimmt doch gar nicht. Die kennen die Religion nicht. Im Buddhismus gibt es keine Erkenntnis Gottes. Es gibt auch keinen Gottesfrieden. Das ist ja die Not. Oder im Hinduismus oder so. Wenn Leute sich mal mehr beschäftigen würden. Eine Gotteserkenntnis, die nur im Angesicht der Jesu Christi möglich ist. Seine Liebe, Güte, Barmherzigkeit und Freundlichkeit. 1. Timotheus 2, Vers 5. Oder dann 2. Korinther 3, Vers 3. Das ist diese Stelle, dass der Herr es auf die fleischernen Tafeln seine Gebote schreibt in unser Herz hinein. Es geht jetzt nicht mehr über Buchwissen, sondern die Gebote und der Wille Gottes muss zu einer Herzenssache werden. Sie wissen, dass ich ganz große Schwierigkeiten habe. Ich habe ja viele Reihen gepredigt, aber habe nie über die 10 Gebote predigen können, weil ich immer Angst habe, man haut es einem über den Kopf runter und es klingt so von oben herunter. Es muss irgendwo der geistliche Moment passieren, dass auch junge Menschen wissen, was ist Reinheit, was ist Wahrheit, was ist Liebe. Und das kann man irgendwo auch nicht theoretisch einem verkünden, mit irgendeinem abstrakten Beispiel oder theoretischem Beispiel. Und wenn der Herr das in die Herzen hineinschreibt, Römer 8, Vers 4, dass die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, wo der Heilige Geist uns ausgeschüttet ist. Hat er ja geschrieben, im Kapitel 6 heißt, wir sind teilhaftig geworden am Heiligen Geist. Heilige Geist ist nicht, wenn einer irgendwie verrückt brüllt oder so. Heilige Geist ist, wenn ich Christus erkennen kann, wenn ich glauben kann, wenn der Geist Gottes mir Christus groß macht und seine Worte verständlich macht. Wenn ich Jesus einen Herrn nennen kann. Sei teilhaftig geworden des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist macht als nächstes Werk. Es ist mir immer leid, an Pfingsten predigen wir drüber, aber wir haben da auch schon manche Reihen gehabt, kann man auch mal wieder machen, über den Heiligen Geist, dass hier gar keine Unklarheit mehr herrscht. Der Heilige Geist hat dieses Werk, das erst in unsere Herzen hineinschreibt, was Gott will. Und es eine Herzenssache ist, wieder, dass wir nicht nach unserem Ich, das heißt ja Fleisch, nach unserem Ich leben, sondern nach Gott. Dass es uns eine innere Sache wird und dass wir das Gesetz Gottes erfüllen können. Und die letzte Stelle noch, Psalm 40. Psalm 40. Vers 9, da schon beim David beschrieben, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Das ist der gleiche David, der nachher in seinem Herzen gestolpert ist. Aber so wunderbar, wo er sagt, schaffe ich mir Gottes ein reines Herz. Der Mittler, Jesus, ist der Einzige, der über Herzen Macht hat. Es gibt für ihn keinen unmöglichen Fall, sondern er will Menschen verändern und erneuern. Und jetzt schließen wir einfach ab. Wir haben genug gehört heute und es ist genug jetzt zum praktisch werden lassen, dass die Kraft Jesu uns erfüllt. Und ich hoffe, dass es heute Abend plötzlich kein fremdes Wort mehr für Sie war, sondern ganz aktuell und lebensnah.